Wenn ich komme, habe ich immer irgendwas dabei. Dafür bin ich schon eigentlich bekannt, dass ich meistens nicht nur mit meiner Bibel und mit meiner Vorbereitung anreise, sondern mit irgendwas mehr, was ich gerade so in Haushalt und Hof findet. Aber ich finde es ganz klasse, die Görlitzer, die erfüllen schon Wünsche, ohne dass man sie ausgesprochen hat. Das ist super. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich jemand losschicken und darum bitten, dass er mir ein Glas Wasser bringt. Nicht, weil ich so einen Durst habe, aber auch das ist heute bei der Hitze ganz gut, wenn man ein Glas Wasser trinkt. Aber es geht heute für uns ganz viel um Wasser. Darum wollte ich jemand losschicken und ja, ihn bitten, mir ein Glas Wasser zu bringen, weil Wasser etwas ist, was wir tagtäglich zu unserem Leben brauchen. Oder braucht jemand mal 2-3 Tage kein Wasser? Nee, wir brauchen alle Wasser. Und es gibt viele, viele Bibelstellen, viele, viele Geschichten in der Bibel, die sich um Wasser drehen. Und es ist erstaunlich, also da können wir die Bibel von vorne bis hinten durchblättern. Fast das erste Wort auf der Bibel ist, eines der ersten Worte ist Wasser und eines der letzten Worte auch. Ist schon erstaunlich, wie viel von Wasser die Rede ist, weil nämlich ohne Wasser gibt es kein Leben. Und ich will euch heute stückchenweise eine Geschichte vorstellen, wo die meisten sicherlich sagen, die kennen wir schon, aber vielleicht entdecken wir heute mal ganz neue Facetten an dieser Geschichte. Aus Johannes 4. Den Pharisäern war zu Ohren gekommen, dass Jesus noch mehr Nachfolger gewann und taufte als Johannes, obwohl er nicht einmal selber taufte, sondern nur seine Jünger. Als Jesus der Herr das erfuhr, verließ er Judäa und kehrte nach Galiläa zurück. Sein Weg führte ihn durch Samarien, unter anderem durch Sichar. Dieser Ort liegt in der Nähe des Feldes, das Jakob seinem Sohn Josef geschenkt hatte. Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Müde von der langen Wanderung setzte sich Jesus an den Brunnen. Es war gerade Mittagszeit. Da kam eine Samariterin aus der nahegelegenen Stadt zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um etwas zu essen einzukaufen. Die Frau war überrascht, denn normalerweise wollten die Juden nichts mit den Samaritern zu tun haben. Sie sagte, du bist doch ein Jude. Wieso bittest du mich um Wasser? Schließlich bin ich eine samaritanische Frau. Erst einmal den Text bis hierhin. Jesus begegnet auf Augenhöhe. Das ist der erste Punkt. Er hat eine lange Wanderung hinter sich. Wenn man eine lange Wanderung hinter sich hat, ist man müde und kaputt. Hä? Und dann muss man sich ausruhen. Es ist übrigens der einzige Text, wo das so deutlich wird, dass Jesus mal Zeit zum Ausruhen braucht, also wirklich zum körperlichen Ausruhen, nicht nur zum geistlichen Ausruhen, wo Jesus kaputt ist von einer langen Wanderung. Ich habe geguckt, es gibt wirklich nirgends anderes so eine Stelle. Jesus ist auch mitten durch ein bestimmtes Gebiet hindurchgegangen, durch das Gebiet Samarien. Samarien ist ein besonderes Gebiet in Israel. Dort wohnen Leute, die haben sich mit den heidnischen Völkern sozusagen verbrüdert. Die haben untereinander geheiratet, was eigentlich verboten war. Und die haben so ein Stückchen eine eigene Kultur entwickelt. Und die ganz frommen Juden, die haben einen großen Bogen um das Gebiet Samaria gemacht. Die mussten vielleicht einen 100 Kilometer weiten Umweg in Kauf nehmen, nur um nicht durch Samaria zu laufen. Und das zu Fuß, also nicht etwa, dass man sagt, okay, da fahre ich eben 100 Kilometer mit dem Auto weiter, sondern 100 Kilometer zu Fuß über den Jordan, auf der anderen Seite hoch, dann wieder zurück, bis man nach Galiläa kommt. Jesus läuft mitten durch dieses samaritanische Volk, durch dieses Stammesgebiet hindurch. Und es war noch etwas Besonderes. Die Samariter haben sich einen eigenen Tempel gebaut. Schon vor ganz langer Zeit, weil sie ja nicht nach Jerusalem, in Jerusalem nicht so wirklich erwünscht waren. In Jerusalem hätten sie nämlich nur in den Vorhof der Heiden gedurft, nicht in den Vorhof der Juden, also da durften sie nicht hin. Also sie wären immer ausgestoßen gewesen. Also haben sie beschlossen, wir bauen uns ein eigenes Heiligtum auf dem Berg Gerizim. Und dort haben sie Gott auf ihre Weise angebetet. Und genau in diesem Gebiet, mitten in Samaria, macht Jesus eine Pause. Setzt sich hin, am Brunnen, im Schatten vielleicht, von dem Baum, und ist ganz alleine da. Nämlich seine Jünger gehen derweile in der Stadt einkaufen. Und ja, er ist müde. Aber ich denke, er hatte diesen Ort, diese Zeit ganz bewusst gewählt. Mittags in Israel ist es wirklich kochend heiß. So wie bei uns die letzten Tage, 40 Grad und mehr im Schatten. Also wirklich eine unmögliche Zeit, draußen rumzulaufen. Und da kommt eine einzelne Frau mit ihren schweren Wasserkrug. Also die Wasserkrüge waren nicht leicht, die waren wirklich aus Ton, die waren auch schwer zu tragen. Und geht zum Brunnen und will Wasser holen. Und Jesus äußert ein ganz normales menschliches Bedürfnis. Er sagt, kannst du mir was zu trinken geben? Ist ja was ganz Normales, was zu trinken haben zu wollen. Er hatte kein Gefäß dabei und wahrscheinlich war bei dem Brunnen auch kein Krug, mit dem er sich hätte das Wasser schon mal schöpfen können. Die einzige Möglichkeit, zu Wasser zu kommen, ist, dass die Frau ihm dieses Wasser gibt. Aber Jesus überschreitet schon wieder eine Grenze. Erstmal, ein Mann spricht zu damaliger Zeit in Israel nicht einfach so eine Frau an. Das nächste ist, er spricht schon gar keine samaritanische Frau an. Und das dritte ist, er spricht schon gar keine so eine samaritanische Frau an. Was war so eine samaritanische Frau? Ich würde euch beide mal hier vorbitten. Ich brauche jetzt mal meine beiden Assistenten. Und du kommst mal hierher zu mir. Warte mal, halt's mal ein bisschen höher, so dass die anderen es sehen können. Und du schüttest mal das hier rein. Diese schöne Brühe. Diese. Kannst ruhig noch einen Schöpfer reinschütten. Was macht die hier? Genau, richtig. Und zwar, dieser Eimer, das habt ihr vorher nicht gesehen, hat lauter Löcher. Der ist kaputt. Und deshalb läuft das Wasser, was die beiden hier fleißig reinschütten, wieder raus. Da könnt ihr jetzt noch eine ganze Weile hin und her schöpfen. Es wird ein lustiges Spiel. Das Wasser läuft wieder raus, nämlich diese samaritanische Frau. Was war mit ihr? Danke, du darfst den Eimer, setz ihn einfach mal rein. Dankeschön, ihr seid dann nochmal dran, ja? Ihr seid toll, dankeschön, ihr beiden. Jesus holt Menschen an dem Ort ab, ja, wo sie hinkommen. Der sagt nicht, also wisst ihr was, Leute, kommt doch alle mal in die Gemeinschaft. Wäre schön, ja? Oder kommt doch mal alle in den Gottesdienst. Jesus kommt zu den Menschen dort, wo sie sind. Und er nimmt sich Zeit für eine einzelne, ausgestoßene Frau. Er nimmt sich Zeit, er nimmt Ja, er hat einfach auch die Ruhe, um mit ihr zu reden. Er sagt ja, er macht ihr deutlich, ich möchte jetzt Zeit mit dir haben. Diese Frau ist nämlich nicht ohne Grund zum Mittag dahin gekommen. Diese Frau war eine besondere Frau. Die hatte ein sehr bewegtes Leben hinter sich, hat an vielen Stellen versucht, ihren Lebensdurst zu stillen. Wir merken schon, auch unsere Sprache hat ja da auch so ganz eigene Worte, Lebensdurst. Wo kann ich meinen Lebensdurst stillen? Oder was kann ich in mein Leben so alles hineinfüllen? Und da nimmt sich Jesus Zeit zum Beispiel für seine Jünger. Wie viele Gespräche führt er mit ihnen? Wie viele Gespräche führt er mit zum Beispiel Petrus und Johannes und Jakobus? Einige dieser Gespräche sind uns aufgeschrieben. Und er hat sicherlich noch viel mehr Gespräche mit ihnen geführt. Zeit mit ihnen verbracht, sie abgeholt an der Stelle, wo sie standen. Oder den Matthäus zum Beispiel, den holt er von seinem Arbeitsplatz ab. Da geht er vorbei und wisst ihr, was der Matthäus macht? Also das ist vielleicht ein Zolleinnehmer. Der lässt alles stehen und liegen und geht mit Jesus mit. Weil er erkennt, das, was Jesus mir zu bieten hat, ist größer als das, was ich hier zurücklasse. Oder den Zachäus, den holt er vom Baum runter. Vielleicht muss er uns auch manchmal von einem Baum holen. Ha? Den holt er vom Baum runter und sagt, du Zachäus, genau bei dir will ich heute zu Gast sein. Danke übrigens für deine Einleitung, Jakob. Ja, bei den Zachäus ist was völlig neu geworden. Was völlig hat sich verändert. Er hat gemerkt, dieser Jesus meint mich. Er meint es ernst mit mir und meinem Leben. Und darum hat sich in dem Leben des Zachäus so viel verändert. Oder der Nikodemus, der kommt in der Nacht, weil er sich tagsüber nicht traut, weil er Angst hat vor seinen Kollegen, vor den anderen Pharisäern. Er kommt in der Nacht und redet mit Jesus. Übrigens, viele geistliche Gespräche finden auch nachts statt oder am späten Abend, weil der Mensch dann zur Ruhe kommt. Und da oft auch viel, viel Aufbruch passiert. Oder Jesus hier, er wartet auf diese Frau. Er kennt sie, er weiß, dass sie immer um diese Zeit kommt, diese unmögliche Zeit, wo kein anderer kommt. In der Mittagssitze. Lauf mal in der Mittagssitze einen Kilometer, um Wasser zu holen. Ich weiß nicht genau, wie weit die Strecke war. Auf alle Fälle muss sie schon ein Stückchen laufen. Und er sucht das Einzelgespräch mit ihr. Jesus sieht auch dein Leid, deine Not, deine Einsamkeit, vielleicht auch deinen Lebenshunger, den du schon versucht hast, vielleicht an so vielen Stellen zu stillen. Und er beginnt ein Gespräch mit dieser Frau. Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, so wirstest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Aber Herr, meinte da die Frau, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Wo willst du denn das Wasser für mich hernehmen? Kannst du etwa mehr als Jakob, unser Stammvater, der diesen Brunnen gegraben hat? Er selbst und seine Kinder und sein Vieh haben schon daraus getrunken. Jesus erwidert, wer dieses Wasser trinkt, wird bald wieder durstig sein. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis ins ewige Leben hineinfließt. Dann gib mir dieses Wasser, Herr, bat die Frau, damit ich nie mehr durstig bin und nicht immer wieder herkommen und Wasser holen muss. Jesus entgegnete, geh und rufe deinen Mann, dann kommt beide hierher. Ich bin nicht verheiratet, wandte die Frau ein. Das stimmt, erwiderte Jesus. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Jesus antwortete, erstaunt sagt die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesen Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten? Jesus antwortete, glaub mir, die Zeit wird kommen, in der ihr Gott, den Vater, weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr wisst ja nicht einmal, wen ihr anbetet. Wir aber wissen, zu wem wir beten. Denn das Heil der Welt kommt von den Juden. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Von diesen Menschen will der Vater angebetet werden. Denn Gott ist Geist, und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Die Frau entgegnete, ja, ich weiß, dass einmal der Messias kommen soll, der auch Christus genannt wird. Er wird uns schon alles erklären. Da sagte Jesus, du sprichst mit ihm, ich bin der Messias. Eine verdurstete Seele zweitens bekommt Anschluss an die Quelle. Jesus berührt den Wundpunkt dieser Frau. Er sagt nicht, also hör mal zu, ich weiß genau, was du für eine bist, sondern er stellt dir eine einfache Frage oder eine einfache Aussage. Geh nach Hause und bring deinen Mann mit. Genau das war ihr Punkt. Ihr Punkt, wo sie ihren Lebenshunger nicht hat stillen können. Sie hat es immer wieder versucht mit neuen Beziehungen. Was genau da im Leben dieser Frau alles passiert ist, steht nicht da. Aber es war schon nicht so gewöhnlich, dass jemand 5 Männer hatte und mit dem 6., mit dem sie zusammenlebt, auch nicht verheiratet ist. Man würde sie vielleicht auch zu einer anderen Berufsgruppe rechnen. Und Jesus macht dir deutlich, dort, wo du versuchst, deinen Lebenshunger zu stillen, dort gehst du baden. Das geht nicht. Dort ist dein Eimer löchrig, so wie eben hier unser Eimer. Und vielleicht habt ihr auch gesehen, dass das Wasser, was da eingefüllt worden ist, nicht besonders sauber war, sondern ja, Dreck. Und alles Mögliche drinne. Das, wo wir vielleicht versuchen, unseren Lebenshunger zu stillen, ist nicht eine gute Quelle. Jeremia sagt beim Alten Testament, ja, also zu den Israeliten, die Quellen, die guten Quellen, die ich euch gebe, die verlasst ihr und baut euch Zisternen, wo Regenwasser gesammelt wird, die aber noch dazu rissig sind, und holt euch von dort sozusagen das Wasser. Na, guten Appetit. Sehr lecker. Also, wenn Regenwasser 3-4 Tage steht und das in der Hitze, ist das bestimmt keine gesunde Angelegenheit mehr. Und dort holen sich die Menschen lieber ihr Wasser, als wie an einer schönen Quelle. Sicherlich war der eine oder andere schon mal an einer richtigen Quelle. Und ja, das ist einfach lecker, dieses Wasser zu trinken an einer Quelle. Viel leckerer, als wie wenn man vielleicht 3 Kilometer weiter aus dem Bach trinkt, wo schon alle Leute drinnen gebadet haben, ihre dreckige Wäsche gewaschen haben. An der Quelle ist das Wasser frisch und sauber und gut. Aber unsere Quellen sind vielleicht manchmal so wie bei dieser Frau. Rissig, kaputt. Ja, vielleicht auch dreckig. Obwohl es uns vielleicht von allen möglichen Seiten als so was Schönes hingestellt wird. Manometer, das ist doch super gut. Ein Partner wechseln, wenn der mir nicht mehr passt, na und? Suche ich mir halt einen neuen? Na und? Ist doch viel einfacher, als vielleicht die Probleme anzugehen. Oder, ja, für Jugendliche, da gibt es unheimlich viele Dinge, die vorgegaukelt werden, was so super wäre. Sexuelle Freizügigkeit. Das ist ja eine Sache, die vorgegaukelt wird, wo gesagt wird, Mensch, Leute, seid doch dumm, wenn ihr da nicht mitmacht. Aber ist es wirklich so gut? Oder Süchte, Abhängigkeiten. Ich arbeite gerade in so einem Bereich, wo ich ganz viel mit Leuten zu tun habe, die in ihrem Leben mit schweren Süchten zu kämpfen haben. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Das hat was mit tiefer Gebundenheit zu tun und mit ganz viel Schmutz, der in das Leben hineingekommen ist, der das Leben kaputt macht, der das Leben zerstört. Diese Frau hat längst gemerkt, von was Jesus redet. Sie hat gemerkt, der redet von der Zerstörung in meinem Leben. Aber ein bisschen zum Lächeln finde ich diese Frau schon auch. Also sie will erst mal prüfen, stimmt denn das hier mit Jesus, mit dir? Wer bist du denn eigentlich überhaupt? Und kann ich dir denn vertrauen? Und sie stellt ihn eine schwere theologische Frage. Also wo sollen wir denn nur Gott anbeten? In Jerusalem oder auf dem Berg Gerizim? Also das musst du mir jetzt schon mal genau erklären. Also wenn du so jemand sehr Schlaues bist, dann erkläre mir das doch. Aber Jesus weiß genau, die Frau will damit eigentlich ihr eigentliches Problem verdecken. Ihr eigentliches Problem, was in ihr drinnen liegt. Ihr geht es gar nicht darum, ob sie da oder dort oder sonst wo anbetet, sondern ihr geht es darum, dass dieser Gott nicht persönlich für sie in ihr Leben hineinkommt. Und sie will gar keine eigentlich lebendige Beziehung haben zu Gott, weil sie weiß, dann müsste ich in meinem Leben was ändern. Dann müsste was neu werden, was anders werden. Das Kaputte müsste ich alles Gott bringen. Und Jesus bietet dir an, ich möchte deine Lebensdurst stillen. Viel mehr und viel tiefer, als du es ahnst. Ich möchte dich an die lebendige Quelle mitnehmen. An die Quelle, die wirklich lebendiges Wasser gibt. Und ich möchte dir helfen, ja, dass dein Leben sich verändert. Und plötzlich versteht diese Frau. Ich lese mal noch ein paar Verse weiter. Da ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen, lief in die Stadt und rief allen Leuten zu. Kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß. Vielleicht ist er der Messias. Neugierig liefen die Leute aus der Stadt zu Jesus. Inzwischen hatten ihn seine Jünger zugeredet. Meister, ist doch etwas. Aber er sagte zu ihnen, ich habe eine Speise, von der ihr nichts wisst. Hat ihm wohl jemand etwas zu essen gebracht, fragten sich die Jünger untereinander. Aber Jesus erklärte ihnen, ich lebe davon, dass ich Gottes Wille erfülle und sein Werk zu Ende führe. Dazu hat er mich in diese Welt gesandt. Habt ihr nicht selbst gesagt, in 4 Monaten beginnt die Ernte? Macht doch eure Augen auf und seht euch um. Das Getreide ist schon reif für die Ernte. Wer sie einbringt, bekommt schon jetzt seinen Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Beide sollen sich über die Ernte freuen, wer gesät hat und wer die Ernte einbringt. Hier trifft das Sprichwort zu, einer sät, der andere erntet. Ich habe euch auf ein Feld geschickt, das ihr nicht bestellt habt, damit ihr dort ernten sollt. Andere haben sich vor euch abgemüht und ihr erntet die Früchte ihrer Arbeit. Viele Leute aus Sichar glaubten allein deshalb an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, dieser Mann weiß alles, was ich getan habe. Als sie nun zu Jesus kamen, baten sie ihn, länger bei ihnen zu bleiben. Und er blieb noch 2 Tage. So konnten ihn alle hören und schließlich glaubten noch viel mehr Menschen an ihn. Sie sagten zu der Frau: Jetzt glauben wir nicht nur deshalb an Jesus, weil du uns von ihm erzählt hast. Wir haben ihn jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Ich würde euch beiden noch mal hier vorbitten. Wir merken schon, dass dieser Eimer ist dicht, der ist nicht kaputt. Wir hätten den jetzt auch den anderen Eimer da reinstellen können, das hätte auch funktioniert, hätte man den jetzt aber erst auswaschen müssen. Aber ihr versteht das Bild auch so. Ihr dürft ruhig nochmal, das Wasser darf ruhig in den anderen Eimer reinlaufen. Jetzt fließt das Wasser an einer anderen Stelle heraus, nämlich oben. Es ist überfließend voll. Und habt ihr das schon mal erlebt, wenn jemand so überfließend mit irgendwas voll ist und vielleicht nach Hause kommt und dann, ich muss das mal erzählen, und gar keine Luft holen kann, vor lauter, was er erlebt hat. Dankeschön, ihr beiden. Kannst du ruhig reinstellen. Okay. Das ist, man merkt den anderen an, da ist irgendetwas passiert, was er loswerden will, was er erzählen muss, was einschneidend ist in seinem Leben. Merkt ihr was? Die Frau ist mittags alleine am Brunnen gekommen. Die wollte niemand begegnen. Auf einmal ist ihr das völlig egal. Sie lässt sogar ihren Krug am Brunnen stehen. Den vergisst sie vor lauter Aufregung. Sie rennt zurück in den Ort und allen Leuten, die sie trifft, sagt sie: Mensch, dort am Brunnen ist einer, der sagt mir, wie ich lebe. Na, schönen Dank, auch bei dem Leben. Das ist ja völlig egal, wie die Leute jetzt über sie denken. Völlig wurscht. Sie will nur, dass die anderen mit diesem Mann in Berührung kommen. Dass sie eine lebendige Beziehung zu diesem Mann aufbauen. Dass sie das erleben, was sie gerade erlebt hat. Ja, wirklich Wasser, was ihre innersten Bedürfnisse stillt. Natürlich muss sie jeden Tag weiterhin sich ganz normal Wasser am Brunnen holen. Aber ihre inneren Lebensdurst ist plötzlich gestillt. Wie auch immer, dass Jesus gemacht hat. Er hat sie geheilt, weil er ist der Messias. Der Messias ist jemand, der kommt, um die Welt in Ordnung zu bringen. Das war die Hoffnung der Juden und ist sie bis heute und die Hoffnung der Welt. Jesus ist der, wir sagen ja auch Heiland, der das Land wieder heil macht, die Menschen heil macht, die Beziehung zu Gott heil macht. Das ist sein Auftrag. Und ja, und das fließt über. Sollte vielleicht auch in unserem Leben überfließend sein. Wäre gut, wenn andere zuerst einmal ihren Durst des Lebens an uns stillen können. Stellt euch das mal vor, wenn wir alle solche überfließenden Gefäße wären, die, ja, wo andere merken, Mensch, die sind mit was ganz anderem gefüllt als wir, denn ihr Leben, ihre Beziehungen sind anders. Vielleicht auch manches Fragende, manches, was nicht so einfach zu erklären ist. Ja, ich weiß, dass es in Schulklassen und so weiter auch manchmal schwierig ist, der Außenseiter zu sein. Der Besondere in Jugendgruppen. Aber auch unter Erwachsenen ist es nicht so viel einfacher. Ich habe jetzt da einige Beispiele vor Augen, wo ich sage, es ist gar nicht so einfach. Auch in einer Einrichtung, die einen frommen Anstrich hat, ist es nicht unbedingt nur einfach. Da ist es manchmal schwer, sogar manchmal noch schwerer als wie in anderen Betrieben. Weil da einfach eine andere Erwartungshaltung da ist und dann aber ja, diese Erwartungshaltung kaum erfüllt wird. Und Jesus will uns einladen, zu solchen überfließenden Gefäßen zu werden. Und nicht, weil ich mir immer wieder neues Wasser hole, sondern weil ich angeschlossen sein darf an dieser lebendigen Quelle. Nur dann funktioniert das. Wenn ich von dieser lebendigen Quelle weggehe, dann kann ich nicht überfließen. Wer sagt, okay, ich schütte mein Wasser immer wieder mit einem Eimer nach, der muss da ganz schön sehr hin und her rennen und wird irgendwann auf der Strecke bleiben und verdursten. Nur wenn ich in diese lebendige Beziehung mit Gott gehe, dann, ja, dann werde ich jeden Tag immer wieder neu gefüllt und erlebe das, dass das eventuell auch überfließt. Dass andere, ja, auch im Altersheim, auch überall im Krankenhaus, was weiß ich wo, angesteckt werden, etwas mitbekommen, dass ich mit etwas anderem gefüllt bin. Glaube sollte ansteckend sein, so wie bei dieser Frau. Die hat nicht erst einen großen theologischen Kurs durchgemacht, hatte die gar keine Zeit dazu, sondern sie hat einfach aus der Situation heraus gehandelt. Und wir können ihm auch unsere ganzen alten Wunden bringen. Unsere ganzen Fehler, unsere ganzen Löcher. Jesus sagt nicht, also mit dir will ich nichts zu tun haben. Dein Leben ist ja so kaputt. Bist du selber schuld. Hast dich ja selber in die Situation gebracht, hätte er vielleicht zu dieser Frau sagen können. Jesus sagt, siehe, ich mache alles neu. Und an die Quelle des Lebens gehen heißt wachsen, gedeihen. Und glaubt mir, auch wenn es manchmal ja, vielleicht so aussieht, ich muss auf alles im Leben verzichten, nur weil ich Christ bin. Es ist vielleicht manchen von uns so gegangen. Nein, Jesus meint, sagt, ich will, oder Gott sagt uns, ich will, dass du lebst. Ich will, dass dein Leben wirklich lebenswürdig ist und nicht zerstört. Wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken, sagt Jesus. Wer mir vertraut, wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt. Von ihm wird lebensspendendes Wasser ausgehen, wie von einem Strom. Das steht in Johannes 7, Vers 38. Diese Erfahrung wünsche ich uns allen. Und schließt euch an diese lebendige Quelle. Es ist der beste Ort der Welt. Wir beten. Danke Gott, dass du uns einlädst zu deinem lebendigen Wort. Dass du uns abholst in der Situation, wo wir gerade stehen. Jeder vielleicht anders. Danke Gott, dass dir niemand zu gering ist und niemand ja, einfach zu weit unten steht. Sondern dass du Zeit hast für jeden, auch für jedes Problem. Herr, segne du uns. Amen.